Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass ich heute da sein darf und die Predigt halte. Es ist, wie Daniel schon gesagt hat, wirklich etwas, was so die letzten 1,5 Jahre mich extrem beschäftigt hat. Und ich habe wirklich extrem coole Erfahrungen mit dem Heiligen Geist haben machen. Hochdeutsch stimmt, hä? Fällt mir gerade ein. Und ich wirklich sehr gute Erfahrungen machen durfte mit dem Heiligen Geist. Und ja, ich bin auch gespannt, was heute kommen wird mit der Predigt. Und ja, ich bin wirklich zuversichtlich, das ist ein grosses Anliegen, Hören und Handeln. Und das ist die offizielle Antwort. Die inoffizielle Antwort, die so hier steht, ist, ich bin ja Techniker. Ich musste mal das Funkmikrofon ausprobieren. Welche Version jetzt eher passt, dürft ihr für euch entscheiden. Ja, wie wir es gehört haben von Daniel, Hören und Handeln behandelt eigentlich ganz einfach, dass wir auf den Heiligen Geist hören und dass wir das tun, was er uns sagt. Und wenn wir es anders formulieren, können wir auch sagen, dass wir das Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Und als erstes müssen wir uns mal die Frage stellen, ist es überhaupt wichtig? Weil sonst können wir nach Hause gehen. Und das möchte ich natürlich direkt beginnen. Und ich sage ja, meine Meinung ist, Hören und Handeln ist ein zentraler, aber leider vernachlässigter Bestandteil unseres Lebens als Christ. Perfekt, das funktioniert. Ich möchte als erstes lesen in Galater 5, Vers 16. Da sagt Paulus, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Ja, Paulus sagt hier eigentlich ganz klar, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Also kann es ja nur wichtig sein. Und interessant finde ich hier auch, wenn er sagt, diese Ambivalenz zwischen unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen, sage ich mal, und von dem, was eigentlich der Gottes Geist will. Er geht später weiter darauf ein und sagt, was unsere Wünsche sind oder wie wir funktionieren mit Eifersucht, abergläubischem Vertrauen, Feindseligkeit etc. Und wir durch Gottes Geist ein Leben voller Freude, Frieden und Geduld bekommen. Aber es gibt weitere Aspekte, weshalb der Heilige Geist oder das Hören und Handeln zentral ist für unser Leben. Denn er kennt unseren Alltag und er kann in unseren Alltag hineinsprechen. Und dazu möchte ich euch etwas erzählen, das ich kürzlich erlebt habe. Für die ganze Predigtvorbereitung, eigentlich auch schon lange, auch seit etwa einem Jahr, hatte ich zum Ziel, einmal die Bibel durchgelesen zu haben. Und das habe ich mir zum Ziel gesetzt und ich hatte mir sogar 3 Monate freigehalten im Sommer und kam dann leider nicht so weit, wie ich wollte, da ich auch heiraten durfte. Das ist natürlich auch etwas Schönes. Und so konnte ich es weiterlesen und vor 2 Wochen bin ich fertig geworden und die Situation sah so aus, dass ich in St. Gallen war. Ich war in der Offenbarung, hatte noch 2 Seiten zu lesen. Ich musste aus dem Zug aussteigen. Ich sagte, bevor ich zu Hause bin, muss ich einfach die letzten 2 Seiten noch gelesen haben. Das will ich jetzt einfach hinter mich bringen. Ich ging dann zum Bus, stieg ein und es hatte viele freie Plätze und wollte eigentlich so einen freien Platz nehmen. Und dann saß eine Frau links von mir und hatte noch einen Platz nebenan, oder immer 2 Abteile in den Bussen. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt da hinsitzen. Und dann habe ich mich dorthin gesetzt. Habe die Bibel aufgemacht, es war dunkel, ich konnte fast nichts lesen. Immer wenn die Tür aufging, hatte ich ein bisschen Licht und konnte wieder lesen. Aber es war mir egal, ich habe dort gelesen und wurde fertig, kurz vor der Haltestelle, habe die Bibel versorgt, stieg aus, sie stieg ebenfalls aus. Und dann lief ich so Richtung der Wohnung, wo ich mit meiner Frau wohnen darf und steckte wirklich so aus, jetzt habe ich es gelesen. Und was jetzt, Gott? Was jetzt? Und der Heilige Geist sagte mir, dreh dich um und frag die Frau, ob du für sie beten darfst. Also mit ihr für sie beten darfst. Und ich drehte mich so um und sah, ja, die Frau läuft hinter mir. Und die Geschichte möchte ich einmal hier abbrechen. Sie geht dann natürlich noch weiter. Aber ich möchte euch so sagen, was die Bedeutung ist, oder dass er das uns in den Alltag hineinspricht. Etwas, das wir aus der Bibel nicht unbedingt nehmen können, sondern in diesem Beispiel habe ich gesehen, Er spricht mich direkt an in meinem Alltag. Der Heilige Geist führt mich. Und für die Skeptiker unter euch, die jetzt sagen, ja, das ist ja schön und gut, das kann ich mir alles einbilden, etc. Also erstens einmal, habt ihr wirklich das Gefühl, dass ich freiwillig in einem Bus neben jemandem sitze, wenn es noch andere freie Plätze hat? Das ist so in der Schweiz ein absolutes No-Go, das macht man einfach nicht. Also es ist so richtig creepy-mäßig, wenn man einfach jemand, die muss wahrscheinlich auch gedacht haben, das ist das für einen, der jetzt einfach hier hinsitzt und Bibel liest, was auch immer, egal, das mache ich nicht freiwillig. Und dann, dass ich freiwillig, ich laufe aus dem Bus heraus und dass ich dann denke, hey cool, frag doch diese Frau, ob du für sie beten kannst. Habt ihr wirklich das Gefühl, das ist mein innerster Wunsch, dass ich das machen, dass ich finde, ja cool, egal was sie denkt, egal was sie meint, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass es von mein innerster Wunsch ist, so wie es auch im Galater steht. Ich habe andere Ziele, sondern das ist genau das, was das Leben vom Heiligen Geist ist. Dieser Frieden und diese Freude und Liebe für andere Menschen. Und das finde ich etwas enorm Ermutigendes und darum auch Zentrales, dass der Heilige Geist, das ist ja Gott, uns im Alltag begleitet und in unser Leben spricht. Und ja, darum ist es einfach absolut zentral, dass wir das wie hören und handeln. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, weshalb das zentral ist. Und nämlich, weil uns der Heilige Geist die Kraft schenkt. Und ich frage mich teilweise, ihr habt sicher auch schon gebetet, Herr, schenke mir Kraft. Oder wenn ihr merkt, ihr seid müde, ihr mag nicht mehr. Heute Morgen konnte ich auch beten, schenke mir Kraft. Ich habe vielleicht 3 Stunden geschlafen, das ist nicht sehr viel. Aber was bete ich eigentlich, wenn ich sage, gib mir Kraft? Ich habe oft das Gefühl, dass wir dann denken, ja, jetzt kommt irgendein Snickers und ich habe jetzt wieder Kraft oder mehr Muskelmasse, ich habe jetzt wieder Kraft oder die Kraft ist einfach da. Aber es ist nicht viel eher so, dass wir genau durch das, dass wir den Heiligen Geist in unser Leben lassen, der unser Leben bestimmt, die Kraft bekommen. Der Heilige Geist ist in uns und er ist diese Kraft. Und wir können doch nicht beten und sagen, gib uns Kraft, sondern wir müssen den Heiligen Geist wirken lassen, denn er ist die Kraft und aus seiner Kraft können wir leben. Und das ist ein weiterer Punkt, weshalb es zentral ist, wie es hier im Galater steht, und wieso es Paulus sagt, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Denn wenn wir das tun, dann leben wir aus einer anderen Kraft. Und ich werde auch später nochmal ein persönliches Beispiel und Zeugnis bringen, wo ich das auch wirklich erleben durfte. Ja, wir haben gesehen, dass es zentral ist, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dass es zentral ist, dass wir unser Leben dem Heiligen Geist hingeben und uns von ihm führen und leiten lassen. Und ja, wie sieht es in unserer Praxis aus? Funktioniert das? Machen wir das? Ist es unser größtes Ziel, dass wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen? Und ich glaube, dass wir hören und handeln können, dass der Heilige Geist wirklich unser Leben bestimmen kann. Für das gibt es eine zentrale Voraussetzung. Und diese zentrale Voraussetzung ist ein starker Glauben. Und für das möchten wir im Hebräer 11 lesen. Im Hebräer 11 geht es so eigentlich um die Vorbilder im Glauben. Und dort gibt es eine spannende Definition, was Glauben überhaupt ist. Und ich lese euch das jetzt vor, ihr könnt das mitlesen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und im Vers 6 heißt es dann noch weiter, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert, dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Für mich ist Glaube so ein unfassbar schwerer Begriff. Was bedeutet das? Und ich glaube, im Alltag wird er auch anders verwendet. Wenn ich euch jetzt fragen würde und sage, was glaubt ihr, was ist morgen für Wetter? Dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich glaube, es ist schönes Wetter. Und das kann man dann wie ersetzen wie, ja, ich denke, dass morgen schönes Wetter ist. Oder es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass morgen schönes Wetter ist, oder ich vermute, dass morgen schönes Wetter ist. Aber die Bibel spricht hier beim Glauben von etwas ganz anderem. Das möchten wir bewusst, oder ich möchte bewusst einige Wörter mit euch anschauen, dass wir wirklich verstehen können, was Gott mit Glauben meint. Das erste Wort, das ich hier hervorgehoben habe, ist Vertrauen. Und was ist das Vertrauen? Das Vertrauen bedeutet eigentlich, dass ich sage, ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue dir, ich verlasse mich auf dich. Du bist zuverlässig. Wir vertrauen. Die Hoffnung hat unterschiedliche Bedeutungen, kann ich jetzt mal sagen. Das gibt so, als ich mit Daniel gesprochen habe, Daniel habe den Hinweis gegeben, Hoffnung, das findet er gut, sei zuversichtliche Erwartung. Und ich habe mal so einen deutschen Satiriker gesehen und habe gesagt, Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung. Also je nachdem, von welcher Perspektive man es sieht, bedeutet das etwas Unterschiedliches. Aber ich glaube, die beste Definition bietet immer noch die Bibel in Römer 8 und dort steht, hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Und ich mache euch ein kleines Beispiel, was Hoffnung sein kann. Als Beispiel, wir sind noch nicht in Gottes neue Welt, dass sie auch noch nicht da ist, aber wir vertrauen darauf, dass wir in Gottes neue Welt kommen werden. Das ist die Hoffnung. Und der letzte Begriff, den ich mit euch ansehen möchte, ist die Überzeugung. Und da finde ich die Definition von Duden sehr gut. Eine Überzeugung ist eine feste, unerschütterliche, durch Erfahrung gewonnene Meinung. Und anders übersetzt wird das sogar mit fester Glaube. Also nicht einfach Glaube, sondern fester Glaube. Eine unerschütterliche, durch Erfahrung gewonnene Meinung. Und was heißt nun, wenn wir jetzt wie diesen Bibelvers sozusagen übersetzen oder paraphrasieren, wie heißt das dann? Dann sieht es eigentlich so aus. Was ist nun also der Glaube? Wir verlassen uns darauf, dass das, was wir noch nicht haben und sehen, eintreten wird und sind aufgrund unserer Erfahrung der Meinung und halten unerschütterlich daran fest, dass das, was wir nicht sehen, existiert. Ja, jetzt ist alles klar, oder? Genau, und ich möchte es jetzt noch zusätzlich in einen Kontext setzen und dann sieht es so aus. Was ist nun also der Glaube? Wir verlassen uns darauf, dass alle Versprechen, welche uns Gott gegeben hat, eintreten werden und sind aufgrund unserer Erfahrung, beispielsweise weil wir spüren, wie der Heilige Geist unsere Herzen verändert, unerschütterlicher Meinung, dass Gott existiert, auch wenn wir ihn nicht sehen. Was ist nun also der Glaube? Wir verlassen uns darauf, dass alle Versprechen, welche uns Gott gegeben hat, eintreten werden und sind aufgrund unserer Erfahrung unerschütterlicher Meinung, dass Gott existiert, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wow. Sagt schon ein bisschen mehr aus, oder? Und wenn wir hier auch noch in Vers 6 nochmal heranziehen, wo steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Merken wir eigentlich, dass es zwei Ebenen gibt im Glauben. Nämlich, dass wir an Gott glauben und dass wir auch ihm glauben und seinen Zusagen. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir zwar an Gott glauben, aber wir nicht ihm glauben. Wir sagen, ja, Gott existiert. Gott existiert. Zweifle ich nicht an, glaube ich. Aber glaube ich alles, was er gesagt hat? Ich sage vielleicht, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das glaube ich auch. Aber glauben wir, dass er uns in jeder Situation Kraft gibt? Dass er uns nie im Stich lässt? Dass er uns einen klaren Auftrag gegeben hat? Glauben wir daran? Und falls wir daran glauben, weshalb zeigt sich dann das nicht in unserem Alltag? Irgendetwas kann ja nicht stimmen. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, fester Glaube, wenn wir darauf vertrauen, dass es stimmt, dass es nur das Beste für uns ist, weshalb machen wir es dann nicht? Und das ist genau das, was ich meine. Der Unterschied zwischen an Gott zu glauben und auch ihm zu glauben, das ist nicht das Gleiche. Und das steht auch schon im Jakobus. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Bäm! Sogar die Dämonen glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Sogar sie glauben an Gott. Wie können wir uns dann differenzieren von Dämonen? Und es steht hier ganz klar, der Glaube ist nichts wert, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Und in der Studienbibel wurde das auch sehr zutreffend formuliert und ich möchte es gerne auch vorlesen. Der Glaube an Gottes Existenz ist erst der Anfang. Daran glauben sogar die Dämonen. Gott wird sich nicht mit der bloßen Anerkennung seiner Existenz begnügen. Er möchte eine persönliche, dynamische Beziehung mit uns, die unser Leben verwandelt. Menschen, die Gott suchen, werden feststellen, dass sie mit seiner innigen Gegenwart belohnt werden. Und das ist genau das, was ich meine und auch genau das, ja, was auch im Galater geheißen hat, wenn wir uns ein Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen, dann haben wir eine innige Gegenwart. Wir wissen, dass Gott da ist. Das ist das mit dem Beispiel, das ich gemeint habe, als es darum ging, für diese Frau zu beten, mit ihr für sie zu beten. Diese innige Gegenwart hat mir gezeigt, dass ich das tun soll. Es war kein großes Wunder oder ein Blitz vom Himmel oder ein Spektakel. Nein, es war mein Herz, der mir das gezeigt hat, was ich tun soll. Und der reine Glauben an Gott reicht nicht. Wir müssen auch tun, was er uns sagt, und wir müssen ihm glauben. Auch wenn wir an die großen Glaubensvorbilder in der Bibel denken. Haben sie ihm geglaubt? Ich würde sagen schon. Beispielsweise Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern, weil er wusste, dass Nachfolger von ihm kommen werden. Sind wir bereit, so etwas zu tun? Wären wir bereit, so etwas zu tun? Sind wir in der Lage, unser Leben voll Gott anzuvertrauen, voll dem Heiligen Geist hinzugeben? Ja, ich nehme jetzt noch das Flipchart nach vorne. Ich habe für mich gemerkt, dass Glauben, ein fester Glaube, so wie wir es gehört haben, zentraler Bestandteil ist für das Hören und Handeln. Aber es ist nicht nur in diese Richtung, man kann auch sagen, es geht ein bisschen zurück, weil wenn wir natürlich Gott erleben im Alltag, wenn wir merken, dass er unser Leben verändert, dann stärkt das auch wieder unseren Glauben. Aber ich glaube, der Hauptpunkt kommt eigentlich vom Glauben zum Hören und Handeln. Jetzt können wir uns fragen, ja, schön und gut, liebe Bilou, aber was ist, wenn der Glaube einfach nicht da ist? Das ist so einfach, kann ich nachvollziehen. Ist so bei mir auch so. Was ist, wenn ich nicht voll und ganz ihm glaube, ihm vertraue, überzeugt bin? Was ist dann? Und das bringt mich eigentlich zum dritten Punkt. Nämlich, der Glaube und die Beziehung lässt sich stärken, indem wir Gott an erster Stelle setzen. Der Glaube und Beziehung lässt sich stärken, indem wir Gott an erster Stelle setzen. Der nächste Bibelvers. In Lukas 14, 25 bis 27 steht, eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn nicht wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Ich stelle mir das eigentlich lustig vor. Also Gott geht voraus, man sieht wie, Jesus geht voraus und man sieht, wie er Wunder tut und man folgt ihm ja nach, man läuft ihm ja hinterher und er dreht sich um. Wer mir nachfolgen will, der muss. Denkt ihr eigentlich, ja, ich folge dir ja nach, was ist das Problem, Jesus? Und ja, die Zuhörer wussten, was Jesus gemeint hat, denn es war üblich, dass die eigentlich hingerichtet wurden, ihr eigenes Kreuz tragen mussten. Bei den Römern, weil das sozusagen ein Bild war für der Unterwerfung und auch für die anderen sozusagen als Warnung diente, unterordnet euch lieber dem römischen Reich, sonst geht's euch so wie ihm, oder? Er muss sein eigenes Kreuz tragen. Und dieses Bild verwendet hier auch Jesus. Sind wir bereit, unser eigenes Kreuz zu tragen und für Jesus sogar in den Tod zu gehen? Sind wir bereit dafür, für Jesus in den Tod zu gehen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon einmal gefragt habt. Und also ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, wäre ich wirklich bereit, für Jesus in den Tod zu gehen? Und ich glaube, das ist ein bisschen situationsabhängig. Aber bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich euch noch die Geschichte fertig erzählen, die ich vorher angefangen habe mit dieser Frau. Also folgende Situation nochmals zum Wiederholen. Ich ging aus dem Bus heraus, fragte Gott, was soll ich tun? Und er sagte mir, dreh dich um, frag diese Frau, ob du mit ihr für sie beten kannst. Und was war mein Gedanke? Natürlich, das kannst du doch nicht machen. Was könnte sie denken? Oh nein, und lief weiter und weiter. Und so. Ich wusste, ich sollte es tun. Aber ich konnte mich einfach nicht aufraffen. Plötzlich lief sie dann weg oder in das Gebäude hinein. Ich ging nach Hause und hielt mir selbst eine Moralpredigt für 30 Minuten. Und ich habe es wirklich bereut, dass ich es nicht getan habe. Und witzigerweise, eine Woche später, so wieder hier, am Dienstag haben wir uns getroffen, im Leitungsteam, ich ging nach Hause, aus dem Zug heraus, mit dem Bus, gleiche Situation, aber nicht die gleiche Person, das Mal war es ein Mann, und ich habe mich daran erinnert, ich wusste genau, und ich sagte zu mir selber, Heiliger Geist, vergiss es, ich mache es sowieso nicht. Und die Stimme war wirklich nur noch etwa 50% so laut. Und das finde ich eine große Gefahr, wenn wir nicht auch tun, was uns Gott sagt. Weshalb soll er noch zu uns sprechen? Oder weshalb hören wir dann überhaupt noch hin? Und das war so eine Erkenntnis für mich. Ich glaube, wir müssen wirklich tun, weil sonst, das Hören alleine bringt das nicht. Wir müssen das auch umsetzen. Und, ja, auch hier stellt sich wieder die Frage. Jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Wenn wir jetzt uns wieder zurückdenken an die ursprüngliche Frage, bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Und ich stelle mir das immer bildlich vor. So, jemand kommt hin, hält eine Pistole in meinen Kopf, sagt, Jesus lebt, ja, nein, mit den entsprechenden Konsequenzen. Und dann, oder vielleicht ein bisschen harmloser, im Sinne von einer Todesspritze, ich kann mich entscheiden, ja oder nein. Und dann würde ich sagen, ja, ich glaube, ich wäre bereit, ich würde das tun. Und wenn ich einen Test ausfülle, würde ich sagen, ja, Gott ist das der Wichtigste für mich. Gott ist an erster Stelle in meinem Leben und ich bin bereit, für ihn zu sterben. Aber wie kann ich das behaupten, wie kann ich dazu stehen, wenn ich nicht einmal bereit bin, auf der Straße anzuhalten und eine Frau zu fragen, ob ich für sie beten darf? Also ich behaupte hier, ich sage, ich gehe für Jesus in den Tod, aber ich bin nicht bereit, eine Frau zu fragen, ob ich für sie beten darf. Da geht doch etwas nicht auf. Sind wir denn wirklich bereit, alles auf uns zu nehmen und für Jesus in den Tod zu gehen? Ist Jesus wirklich an erster Stelle oder dominieren doch nicht eher wieder unsere selbstsüchtigen Wünsche, unsere Bedürfnisse? Haben wir nicht einfach Angst vor anderer Meinung, egoistische Ziele, Selbstverwirklichung? Ist Gott wirklich an erster Stelle? Und da möchte ich euch auch herausfordern, dass ihr euch fragt, wo ist euer Herz wirklich? Ich frage mich teilweise, wir arbeiten 100% im Beruf und kaufen uns ein schönes Haus, ein tolles Auto, gehen in die Skiferien. Sind nicht vielmehr das unsere Schätze, die wir haben? Oder ist wirklich Gott unsere erste Priorität? Weshalb geben wir nicht von dem Überfluss, den wir haben? Ich rede jetzt nicht vom Zehnten, weil der Zehnte ist unser Überfluss. Weshalb geben wir nicht mehr den Personen, die es brauchen, oder investieren das in Gottes Reich? Wenn Gott ja an erster Stelle ist in unserem Leben, wäre das die logische Konsequenz. Oder weshalb arbeiten nicht weniger und investieren uns selbst mehr für das Reich von Gott? Stattdessen machen wir andere Sachen, die unser Herz, die wir cool finden, und es steht auch so in der Bibel, wo unsere Schätze sind, da ist auch unser Herz, und das ist genauso. Das ist genauso. Und ich bin überzeugt, ja, dass wenn wir uns nicht von solchen Schätzen lösen können, dass wir auch nicht die unendliche Kraft des Heiligen Geistes erleben können, weil wir andere Schätze haben. Unser Herz ist nicht voll für Jesus da. Und wenn das nicht ist, können wir auch nicht voll die Kraft des Heiligen Geistes erleben können. Wie wir es in Galater gelesen haben, wenn wir uns Leben voll vom Heiligen Geist verwirklichen lassen, wenn wir mit ihm eins werden wollen, wie das auch in einer anderen Bibelstelle steht, dann kommt alles Gute von selbst. Wir verbringen automatisch mehr Zeit mit Gott. Er ist unsere erste Stelle im Gebet. Bibel lesen. Wir investieren uns für das Reich Gottes. Und das alles aus einer Kraft, wie ich es vorher gesagt habe, die vom Heiligen Geist kommt. Es ist nicht, dass wir das machen müssen. Zudem sage ich nachher auch noch etwas, sondern es ist auch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich muss das hier nochmal ergänzen. Das war meine Aussage. Gott an erster Stelle führt zu einem starken Glauben führt zu höheren Handeln. Aber ich glaube, dass wir Gott an erster Stelle auch beeinflussen können. Wir können auch versuchen, auf der anderen Seite bewusst mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Uns bewusst von irdischen Schätzen zu trennen, bewusst unsere Komfortzone für Gott zu verlassen, uns bewusst von Sünde zu trennen, und auch bewusst etwas Gutes zu tun, denn auch hier heißt es, wer die Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es nicht, wird schuldig. Dass wir uns bewusst für Gott entscheiden und zu sagen, diesen Zusammenhang, der hier besteht, bewusst anregen, dass wir dann automatisch oder durch das verstärkt zu einem stärkeren Glauben kommen, verstärkt zum Hören und Handeln, und dass sie auch wieder zurückspielt. Das ist ja nicht, es geht nicht nur in eine Richtung, es geht in beide Richtungen. Ja, und dazu möchte ich euch motivieren. Wenn ihr merkt, hey, Hören und Handeln, Alltag, ich spüre den Heiligen Geist nicht. Mein Glauben ist okay, aber er könnte stärker sein. Sind wir doch ehrlich, ist bei mir genauso. Und sie sagen, Gott an erster Stelle, was bedeutet das in meinem Leben, Gott an erster Stelle zu setzen, und dass sie das effektiv auch umsetzen. Und weshalb, da komme ich schon zu meinem letzten Punkt, weil Hören und Handeln, das heißt das Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen, zu einem kraftvollen Leben führt. Es lohnt sich einfach. Ich habe hier vorne auch schon Zeugnis gehalten und gesagt, Situationen, die ich erlebt habe, wenn ich wirklich zutiefst vom Heiligen Geist erfüllt war, dass ich durch den Bahnhof laufen konnte und einfach, ich konnte jeden Mensch lieben. Jeder Mensch war mir wichtig, plötzlich einfach so. Das ist nicht der Bilo, das ist nicht meine Kraft. Ich mache gerne das Beispiel, dass Bagatellprobleme nicht mehr wichtig sind. Es ist mir egal, dass das iPhone nur noch 5% Akku hat, weil das iPhone ist mir nicht mehr wichtig, der Mensch ist mir wichtig. Da fange ich an, für die Menschen zu beten. Das ist nicht aus meiner Kraft heraus, sondern das ist Kraft, die von Gott kommt. Und ich frage mich einfach, ja, diese Kraft verändert Leben. Wenn wir uns vom Heiligen Geist zutiefst erfüllen lassen, schenkt er uns neues Leben in dem Sinn, aber er schenkt uns auch eine Veränderung im Alltag, und das ist genau das, was ich meine. Oder glauben wir denn, dass sich unser Leben nicht verändert, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben? Dass der Heilige Geist das abnicken wird, was wir sowieso schon tun? Wenn das so wäre, würde es ja heißen, dass wir bereits ein perfektes Leben führen. Also wenn wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen möchten, dann müssen wir auch bereit sein, dass der Heilige Geist wirkt und dass er unser Leben verändert. Weil er wird unser Leben verändern. Wir führen kein perfektes Leben. Wir machen das einer Kraft heraus, die von Gott kommt, die unendlich ist. Ich möchte euch nochmal ein Beispiel erzählen. Das war am Mitarbeiterkongress und am Samstagabend war ich wirklich tief erfüllt und der Input, der war und alle Impressionen, die haben mich zutiefst bewegt und ich bin nicht so der Beter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist nicht so meine, ja, ich merke einfach oft, wie ich bete und das ist so ein bisschen checklistenmäßig, ich gehe Punkt für Punkt durch und, aber das Herz ist nicht wirklich da und eher kurze Gebete und ich bin sogar auch schon eingeschlafen, währenddem ich bete. Das spricht ja wirklich nicht für die Qualität der Gebete. Und als ich dort war und zutiefst erfüllt war und ging ich in den Gebetsraum, der dort war und ging auf die Knie, neigte mich nach vorne, schränkte meine Hände und betete nonstop mindestens 30 Minuten. Und das ist für mich, gewiss ist es vielleicht viel, für mich ist das wenig, für mich ist es extrem viel. Das mache ich sonst nicht. Und ich habe nicht gebetet, weil ich mich gezwungen gefühlt habe, sondern weil ich das Bedürfnis hatte. Ich konnte für alle meine Freunde beten, dass sie die Kraft von Jesus finden dürfen, dass sie das ewige Leben bekommen dürfen. Ich konnte einfach für alles, was mir in den Sinn kam, betete ich aus vollem Herz heraus. Und das ist nicht ich, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und das macht mir einfach extrem Mut, weil ich merke, dass diese Kraft mächtig ist. Weil wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, da kann es einfach passieren, dass wir irgendwann ausbrennen. Und dort gab es auch wirklich gute Zeugnisse von Personen, die gesagt haben, ja, irgendwann bin ich ausgebrannt. Und es muss nicht mal so ein schlechtes Motiv sein. Wir sagen, hey, ich möchte Gutes tun und tun Gutes. Ich möchte jemandem helfen und helfen. Ich möchte für dich beten und beten. Aber wenn wir das auch aus unserer eigenen Kraft machen, werden wir irgendwann resignieren. Irgendwann ist es zu viel. Das geht vielleicht für ein paar Jahre gut. Irgendwann ist es zu viel. Und der Clou ist, dass wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen und aus dem kommt alles andere. Wir haben doch nicht das Gefühl, wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dass wir dann ein schlechter Vater wären, dass wir dann ein schlechter Ehemann oder eine schlechte Ehefrau wären. Nein, das kommt alles und es kommt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, der auch in dieser das geht, dass der Heilige Geist uns ein kraftvolles Leben schenkt, ist noch ein Zusatz, nämlich für andere. Der Heilige Geist schenkt ein kraftvolles Leben und ist für andere. Und das fand ich wirklich spannend. Am Mitarbeiterkongress hat jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es Daniel Rath war oder sonst, jemand, der eine Predigt gehalten hat, hat gesagt, der Heilige Geist ist nicht ein Wellnessgeist. Er ist nicht einfach für uns, dass es uns gut geht und wir uns gut fühlen können und dann zufrieden sind und einfach so weiterleben, wie wir weiterleben möchten. Nein, der Heilige Geist ist für andere. Und ja, das, was ich jetzt sagen werde, ist vielleicht für euch ein bisschen schockierend oder crazy oder creepy, könnte man sagen. Ich finde das deutsche Wort nicht dazu. Einfach komisch. Was denkt ihr, was ist das Bizarrste, das mir und gleichzeitig Schönste, finde ich, was mir meine Frau bisher gesagt hat? Und es war zweimal, und es waren immer in diesen Momenten, wo ich wie in meinem ganzen Leben noch nie so tief erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Sie hat mir gesagt, ich sehe den Heiligen Geist in deinen Augen. Also ich finde das eigentlich ein schönes Kompliment, aber es ist auch ein bisschen gespenstig, muss ich auch ehrlich zugeben, wenn jemand so etwas sagt. Aber es war nicht zufällig, ich habe es selbst gespürt. Ich war so tief erfüllt und es war einfach krass. Und das ist genau das, was ich meine, der Heilige Geist ist auch für andere. Teilweise habe ich das Gefühl, wir tun es ja nur schon schwer, damit anderen von Jesus zu erzählen. Aber vielleicht raffen wir uns dazu auf und sagen, hey, Jesus ist für dich da. Jesus gibt die Kraft, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Aber reicht das wirklich nur? Ist das das Einzige, was wir tun sollen? Nein. Wir können doch einen Unterschied machen, indem wir zeigen, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt. Indem sie sehen, hey, da ist etwas anders. Und mit etwas anders meine ich nicht, dass wir einfach vor dem Essen beten, sondern mit etwas anders ist genau das, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt. Und wir können ihn ja nur anders sein, wenn wir dies aus der Kraft des Heiligen Geistes tun, weil sonst sind wir ja genau gleich. Wenn der Heilige Geist unser Leben nicht bestimmt, sind wir ja genau gleich. Wir tun vielleicht mehr Gutes oder so, aber schlussendlich sind wir nicht groß anders. Wir können zusätzlich ein Zeugnis für andere Menschen sein, statt nur zu erzählen, wie Jesus ist, können wir auch durch die Kraft des Heiligen Geistes wirklich zeigen, was passiert und wie es unser Leben verändert. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Amen. Wir möchten jetzt zusammen ein Lied singen und nutzt doch diese Gelegenheit, es waren viele Punkte darunter, dass das, was euch geblieben ist, dass mit dem zu Gott geht. Und vielleicht sagt ihr, ja, Gott ist nicht an erster Stelle, mein Glauben ist nicht so stark. Bringt das vor Gott an. Überlegt euch, wie ihr das ändern könnt. Weil ich finde, es lohnt sich einfach, das zu ändern. Gott hat mehr mit uns vor, als wir vielleicht denken. Und er möchte uns ein kraftvolles Leben geben. Und wir können uns entscheiden, das ist unsere Entscheidung, ob wir dieses kraftvolle Leben annehmen möchten oder ob wir es nicht annehmen möchten. Nutzt diese Zeit. Ich werde am Schluss noch mal kurz zusammenfassen und für uns beten. Genau, vielen Dank. Ja, wir haben gehört, dass Hören und Handeln zentral ist. Zentraler Bestandteil unseres Lebens. Und das nicht einfach so und nicht einfach auch nur, weil es Paulus gesagt hat, im Sinn von, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, sondern weil es wahr ist. Es ist wahr, es ist Fakt. Hören und Handeln führt zu einem kraftvollen Leben und macht einen Unterschied. Es gibt nicht nur ein kraftvolles Leben, sondern es verändert Leben. Und wie kommen wir dorthin? Das haben wir auch hier gesehen. Hören und Handeln fundiert auf einem starken Glauben. Glauben ist nicht einfach nur zu glauben, dass Gott existiert, sondern auch ihm zu glauben. Seinen Zusagen, die er uns gegeben hat. Und wenn wir merken, dass der Glaube nicht so stark ist, wie können wir diesen stärken? Das ist dann der oberste Punkt und hier der dritte Punkt. Indem wir realisieren, dass Glauben die Beziehung sich stärken lässt, indem wir Gott an erster Stelle setzen. Und Gott an erster Stelle zu setzen, ist klar auch eine Konsequenz von allem anderen, aber das haben wir in die Hand. Das können wir beeinflussen. Das liegt an uns, dass wir sagen, ja, das möchten wir. Und ihr werdet sehen, wenn ihr es versucht und es tun werdet, dass der Rest kommt. Und ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich möchte nicht zurück, wo ich vor 2 Jahren war. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, im Gegenteil. Ich habe schon 2-mal Zeit, wo ich zutiefst erfüllt war. Wie noch nie in meinem Leben. Ich möchte, dass das mein Alltag wird. Das ist mein tiefster Herzenswunsch. Und ich hoffe, dass ich euch auch dazu begeistern konnte, zumindest einen kleinen Stups in diese Richtung geben konnte. Und dass es authentisch genug war und ihr wirklich auch glauben könnt, dass ich das total 100% ernst meine, was ich hier gesagt habe. Ich möchte beten. Ja, Herr, ich möchte mich bei dir bedanken für die Worte, die wir heute hören konnten und ja, du siehst, wie es einfach mein tiefster Wunsch ist, dass wir mehr hören und handeln können. Und ich bitte dich wirklich hier für jeden Einzelnen, jede Einzelne, dass dass auch das Ziel werden kann, von deiner Kraft zu leben und nicht von eigenen selbstsüchtigen Wünschen erfüllt zu sein, sondern Gutes zu tun aus deiner Kraft und ein Zeugnis zu sein für andere Menschen. Und du weißt, wo jeder Einzelne und jede Einzelne stehen und steht. Und ich bitte dich einfach, dass du die Herzen verändern kannst und dass du Motivation geben kannst, dich an erster Stelle zu setzen. Den Alltag umzukrempeln, sich von Schätzen zu lösen, was auch immer es braucht, einfach, dass du die erste Stelle in ihrem Leben effektiv sein kannst. Und durch das wird der Glaube kommen, durch das kommt das Hören und Handeln und das Einswerden mit dir, Heiliger Geist. Das ist mein tiefster Wunsch und ich bitte dich wirklich, dass du die Herzen berühren kannst und Motivation schenkst, dass jeder Einzelne daran arbeiten kann. Ich danke dir von tiefstem Herzen. Amen.